Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 15. April 2024. Neben mir sitzt der Andreas, der hat sich gut vorbereitet auf diese Sendung und er wird als erstes mal anfangen, euch etwas über unser Wetter zu sagen, weil das ist doch das Wichtigste an dieser Sendung. Guten Morgen, mein Lieber.
Guten Morgen, liebe Eva. Ja, mit dem gut vorbereitet, das war ja nichts. Ich habe gerade erzählt, ich habe kaum mitbekommen, was überhaupt passiert ist, weil ich die ganze Zeit hier andere Sachen zu tun hatte bis jetzt. Aber ich bin gespannt, was da heute auf uns zukommt, wie so oft, und werde versuchen, dann meine Senf hinzuzugeben. Ja, wir haben heute ein durchwachsenes Wetter. Wir haben Sonne, ein paar Wolken. Der See changiert momentan in einem dicken Grau und es sind weiße Wolken, die vor einem dunklen Hintergrund noch sind. Ganz interessante Wolkenformationen. Und aber zwischendurch hat die Sonne schon mal geschienen. Also die Hühner sind ganz glücklich da draußen und warten auf den nächsten Sonnenstrahl. Wir haben so um die 6 bis 7 Grad. Es waren schon die Tage 10, 12 und 15 Grad. Es wird jetzt auch wärmer werden. Ja, ich glaube, damit habe ich alles gesagt.
Und da ist der Silbersee, ist der grau changiert, changiert er silbergrau.
Genau, in silbergrau metallic.
So, ihr Lieben, wir fangen gleich an. Kurz vorher noch eine Mitteilung. Ab Mittwoch, ja, oder ab Freitag, das wissen wir jetzt noch nicht so ganz genau, gibt es keine Melodie vorweg, weil nämlich einer von uns ein paar Tage unterwegs ist und wir dann getrennt wieder aufnehmen mit hochkomplizierter Technik. Aber das werden wir bewältigen, Andreas.
Ja, das wird eine ganz traurige Geschichte werden, aber Eva muss auf Tour sein. Das vermisse ich jetzt schon, dass sie hoffentlich bald wieder gesund da ist. Aber es sind ja doch in dieser bewegten Zeit so viele Dinge zu klären. Und da spielt auch die Recherche manchmal vor Ort in verschiedenen Gefilden eine große Rolle. Und ich hoffe, dass du bald wieder gesund zurück bist.
Ja, noch sitze ich ja hier und fang jetzt mal auch gleich an mit dem, was wir hier heute zu besprechen haben. Es scheint ja so zu sein, dass man entweder aus schwerwiegenden Fehlern nicht lernen will oder nicht lernen kann. Das eine wäre eine Haltung, das andere wäre Dummheit. Unter welche Rubrik die folgende Meldung jetzt abzulegen ist, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall könnte es sein, dass Olaf Scholz, der deutsche Bundeskanzler, der an der G7-Sondersitzung kürzlich jetzt vor wenigen Tagen teilgenommen hat, weil ja ein Krieg ausgebrochen war, nämlich der Iran einen Angriff auf Israel gestartet hatte am Wochenende. Jetzt habe ich mich verhaspelt. Ich finde das Ende des Satzes nicht mehr. Auf jeden Fall hat Scholz an dieser G7-Sondersitzung teilgenommen, die Joe Biden, der amerikanische Präsident, einberufen hatte. Und während diese ganze Causa losging, saß Scholz im Flieger nach China. Und als der Iran Israel angriff, war er gerade, jedenfalls berichtet das Apollo News, über der Wüste Gobi. Und nach der Landung in China gab es dann ein kurzes Statement der Verurteilung zu der iranischen Attacke. Ansonsten lief das Programm von Olaf Scholz in China offenbar wie geplant. Die Reise begann am Sonntag in Chongqing. Auf dem Plan war dort der Besuch eines Bosch-Werks, Gespräche mit lokalen Regierungsvertretern und so weiter. Und während also die ganze Welt sich gefragt hat, in diesen Stunden kommt es jetzt zum direkten Krieg, ist dann Scholz in sein Hotelzimmer gegangen, um an dieser G7-Sondersitzung teilzunehmen. Und was jetzt hier an Recherche zutage gekommen ist, Andreas, könnte es sein, dass er ähnlich wie die deutschen Generäle kürzlich, die ja auch eine sehr brisante Zusammentreff-Arie hatten, dass die eben ebenso nicht gesichert gewesen sein könnten und Russland eben wusste von diesen Treffen. Und nun könnte es sein, wenn also Olaf Scholz in einem Hotelzimmer sitzt, dass er möglicherweise überwacht wurde von China. Dazu kommen gleich ein paar Fakten. Wie würdest du das einordnen?
Also erstmal, dass man daran erkennen kann, dass die G7-Sitzungen keinen wirklich hohen Mehrwert wahrscheinlich bieten. Sonst würden sie wahrscheinlich auch Herrn Scholz gar nicht mit einladen. Auch wenn er den Vorteil hat, dass er immer alles wieder vergisst, wie er sagt. Da ist es natürlich schon ein Vorteil und man kann ihn damit Informationen bedienen. Aber unterm Strich gesehen, denke ich ganz einfach mal, der eigentliche Skandal bei den Generälen war ja gar nicht mal, dass sie sich abhören lassen haben, weil sie so dilettantisch vorgegangen sind und man daraus einen Russenskandal gemacht hat, die das abgehört haben, weil die so dilettantisch und dumm vorangegangen sind, sondern der eigentliche Skandal war ja, was dort gesagt wurde, nämlich, dass man russisches Hoheitsgebiet mit deutscher Hilfe angreifen will, das heißt Kriegserklärungen gemacht hat und die ganze Medienlandschaft hat sich im Prinzip dagegen verschworen, wie konnte Russland abhören, anstatt die eigentliche Information herauszuarbeiten. Und jetzt müssen wir mal sehen, was hier überhaupt an Informationen in diesem Gespräch der G7 gelaufen ist. Natürlich kann man ein solches Telefon, wenn er da vom Hotel aus telefoniert, auch mit einer Wanze mal eben versehen. Abhören ist eigentlich eine relativ ausgefeilte Technik mittlerweile schon. Wobei ich davon ausgehe, dass sie natürlich vorher das nochmal geprüft haben, das Telefon.
Ja, das berichtet Apollo News hier. Also das Bundeskanzleramt hat auf Anfrage bestätigt, dass Scholz in diesem Hotelzimmer in Chongqing gesessen hat. Man bestätigte ebenfalls, dass dafür dasselbe Telefonsetup verwendet wurde, das auf dem Instagram-Account des Kanzlers zu sehen ist. Und die Telefonleitung soll offenbar zwar speziell gesichert worden sein. Das chinesische Hotelzimmer könnte allerdings verwanzt gewesen sein. Auf dem Foto ist kein Zeichen davon zu sehen, dass der Kanzler in einem tatsächlich voll abgeschirmten Raum saß. Im Gegenteil, die Vorhänge hinter ihm sind sogar durchsichtig, sodass man Lichter wohl von draußen sehen kann. Die Bild hatte im Vorfeld berichtet, es sei zwar ein Sicherheitstechniker dabei gewesen und habe das Zimmer nach Wanzen durchsucht und mit geheimer Technik für den Anruf abgesichert. Jetzt wird hier geschlussfolgert bei Apollo News. Natürlich kann man ein Zimmer händisch nach Wanzen durchsuchen, aber beim Stand moderner Abhörtechnik sei das wohl nicht ausreichend, denn Wanzen können überall unauffindbar positioniert werden, vor allem wenn der abhörende Staat, wie hier China, die volle Kontrolle über das Hotel hat und auch lange vorher baulich schon Abhörmaßnahmen installieren konnte.
Ja, also ich denke mal auch, dass hier eventuell natürlich Wanzen installiert gewesen sein könnten. Wobei ich davon ausgehe, wenn man Herrn Scholz, wie gesagt, daran teilnehmen lässt, dass man eventuell sogar erwartet, dass man abgehört wird. Man weiß ja gar nicht, wie es da läuft. Ich bezweifle, dass weder ein Joe Biden noch ein Herr Scholz in irgendeiner Form mit relevanten Daten überhaupt informiert werden. Einfach mangels Masse. Mit der Masse meine ich auch die kreative Möglichkeit, diese Dinge zu erfassen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das die Militärs unter sich als Experten ausmachen und da nicht im Prinzip die alten Herren dann da an der Leitung verknüpfen. Das sind mit Sicherheit immer so irgendwelche standardisierten Gespräche, die da ablaufen.
Spannend ist, dass Apollo News den ehemaligen Präsidenten des auch für Spionageabwehr zuständigen Bundesamtes für Verfassungsschutz befragt hat, nämlich Hans-Georg Maaßen. Und er hat wörtlich geantwortet, in China muss man davon ausgehen, dass alle Hotelzimmer, in denen exponierte ausländische Persönlichkeiten übernachten, überwacht werden. Weil dies so sei, müssen Telefongespräche oder Videokonferenzen in bzw. von der deutschen Botschaft aus geführt werden. Dort gibt es auch abhörsichere Räume und Kryptotechnik, sagt Maaßen. Für ihn sei es immer selbstverständlich gewesen, bei sensiblen Telefonaten im Ausland entsprechende Räumlichkeiten deutscher Vertretungen zu nutzen. Eigentlich müsste Herr Scholz das ja auch wissen.
Ja, also das hatte ich sogar in meinem Unternehmen. Als ich damals als Unternehmer mit bestimmten sensiblen Daten hantiert habe, da hatten wir abhörsichere Räume, die waren komplett vorbereitet, sodass wir genau wussten, da kann nichts passieren. Und man kann diese abhörsicheren Räume auch mobil, so wie ich das verstanden habe, mitnehmen. Da werden quasi in einem geschlossenen Raum zum Beispiel wird ein zweiter Raum errichtet, wie so eine Art Zelt, in dem man sitzt, mit dem man dann besonders abgeschirmt ist. Und das scheint aber nicht der Fall gewesen zu sein. Das zeigt aber auch, dass die Informationen wahrscheinlich nicht besonders relevant waren. Was will man Herrn Scholz auch sagen?
Na gut, hier sieht man das anders. Also hier wird spekuliert, China könnte den gesamten G7-Anruf mitgehört haben, indem es um Krieg oder Frieden im Nahen Osten ging und aufgrund der Attacke, initiiert vom Peking-freundlichen islamischen Regime in Teheran. Und im Fall einer erfolgreichen Abhöraktion wäre es ja sogar denkbar, dass China entsprechende Informationen direkt an Teheran weitergibt.
Gut, das könnte sein. Aber wie gesagt, die Frage stellt sich für mich, inwieweit man da relevante Daten bringen würde, die man nutzen kann. Da ist ja auch die Frage, ob man darüber auch falsche Daten sogar streuen will nach China. Also diese doppelten Verdoppelungen und verdoppelten Verneinungen und so weiter, es ist immer relativ schwierig, dahinter zu kommen.
Was mir in diesem Zuge aufgefallen ist, es ist ja wenige Wochen her, dass also dieser Leak, der Bundeswehr-Leak, aufgeflogen war. Also die Russen, diese sehr wichtigen Ukraine-Gespräche der Generäle mitgehört haben, weil eben einer da auch irgendwo in Südostasien in einem Hotelzimmer gesessen hat. Und das ist ja ein beispielloser Skandal gewesen. Aber wenige Wochen danach, Andreas, kräht kein Hahn mehr danach.
Das ist das eigentliche Problem. Wir haben mittlerweile täglich ein bis mehrere Skandale in der Größenordnung des Watergates, beispielsweise Anfang der 1970er Jahre. Und das ist eben halt diese Beschleunigung der Zeit auch in dieser Transformation, in der wir uns bewegen. Und wir merken, man muss versuchen, auf gar keinen Fall Ruhe reinzubekommen beim Volk, dass sie anfangen zu denken, sondern das Volk soll gehetzt werden. Also ich bin an der Stelle hier wirklich relativ ruhig, weil ich einfach davon ausgehe, dass das zum großen Spiel der Panikmacher auch gehört.
Ja, wir befinden uns in einer denkwürdigen Zeit. Es ist interessant, darüber mal nachzudenken, wie es eines Tages sein wird, wenn wir zurückschauen. Wenn wir also durch dieses Nadelöhr endlich irgendwann hindurchgekommen sind. Ja, noch steht das nicht bevor. Wir befinden uns mittendrin und es wird zuweilen immer enger, wenn ich mir diese Klimapolitik ansehe. Aber wie wird das im Nachhinein für uns bewertet werden?
Ja, das ist eben halt die Dramatik, weil wir sind ja in einer völlig verwirrten, irrsinnigen Zeit, wo fast alle Völker von komplett Verrückten regiert werden. Wenn man die Politikdarsteller, das muss man hier ganz deutlich sagen, überhaupt als die Regierenden ansieht. Die Frage, das ist vielleicht ganz gut, das passt rein, wir haben gestern darüber gesprochen, sind sie eigentlich in der Macht? Wir reden von Diktatoren und wir reden von Führungskräften. Und hier muss man Fragen stellen. Ist Herr Putin ein Diktator? Ist Herr Biden ein Diktator? Oder Herr Xi oder wer auch immer? Dazu braucht man erst einmal die wirkliche Macht. Aber wer hat die Macht? Die Macht hat das Geld. Wenn wir uns ansehen, dass wir mittlerweile Privatiers haben, die über Milliarden verfügen, über Hunderte von Milliarden verfügen und damit mehr als die meisten Staaten auf der gesamten Welt zur Verfügung haben. Und wenn ein Staat aus Milliardenbeträgen etwas, als Bundeshaushalt zum Beispiel, etwas investieren will, dann gibt es Gremien und Ausschüsse und Sitzungen, bevor man so etwas machen kann. Das heißt, die sind so behindert, auch in schnellen Aktionen und Reaktionen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die eigentlichen Diktatoren allerdings sind diejenigen, die ohne Rückfrage, ohne irgendwelche Aufsichtsgremien oder Senate einfach entscheiden und die Gelder fließen lassen. Und das sind eben halt die sogenannten selbsternannten Philanthropen. Wenn ich jemanden habe wie ein Bill Gates oder ein Soros oder andere Leute, die sind durchaus in der Lage, diktatorisch zu wirken. Und vielleicht sind da die Diktatoren auch zu suchen, bei den Privatiers der Großkapitaliengeschichten. Und ich glaube, wenn wir uns darüber im Klaren sind, dass diese Diktatoren eventuell sogar diese NGOs regelrecht aufbauen und von diesen NGOs, die werden dann finanziert und gesponsert mit den Geldern von realen Staaten, die dann wiederum von ihren wenigen Haushaltsbudgets, die sie haben, diese großen NGOs auch noch füttern. Da merkt man erstmal das ganze Ausmaß, wie die Macht überhaupt verteilt ist.
Es ist wichtig für uns alle, dass wir uns immer wieder vor Augen halten, wenn wir mal wieder einen kalten Schreck bekommen, weil wieder irgendetwas verkündet wird, dass wir eben in einer Zeit uns befinden, die es auf diese Weise und in dieser Qualität vorher noch nie gegeben hat. Und dass wir gute Nerven uns zulegen müssen und ein starkes inneres Gerüst, das natürlich geformt wird aus Gottvertrauen und aus Wissen der Schöpfungsgesetze, sodass wir immer auch genau den Weg finden können, um uns richtig zu verhalten. Und wenn wir diese Dinge im Kopf haben und uns klar ist, diese Zeit können wir durchschreiten, wenn wir stark sind, dann wird es zuweilen, neben der Anstrengung natürlich, auch sehr interessant.
Ja, also wenn wir in der Ruhe sind, fest auf dem Boden stehen, dem Licht ausgerichtet, also stabil sind. Und die Sendung heißt Stabil durch den Wandel, wie wir immer wieder sagen, und nicht labil durch die Veränderung oder durch die Krise, sondern stabil. Dann kann man diese ganzen Dinge auch bewusst wahrnehmen, auch um daraus zu lernen. Und zwar sowohl vom Verstand her, als auch vom Geist her. Das heißt also auch, der Geist füllt sich an damit, mit neuen Informationen, mit neuen Eindrücken. Und das kann eine große Weiterentwicklung, ein regelrechter Sprung im Prinzip in unsere eigenen Entwicklung bringen. Selten gibt es Zeiten, die so bewegt sind, wo man so viel mitnehmen kann wie heute.
Ja, es dient alles unserer Entwicklung, auch wenn es Herausforderungen oder sogar Bedrängnisse oder Schicksalsschläge sind. Wir dürfen viele Dinge, die uns jetzt passieren, als Entwicklungsmöglichkeit sehen. Und wenn man das wirklich trainieren möchte, kann man gerne öfter mal im Abendgebet dabei sein, denn da machen wir das. Andreas, bevor wir zum nächsten Thema kommen, hast du gesehen, was dein lieber Dr. Markus Krall auf X veröffentlicht hat?
Ja, ich hatte das vorhin gesehen, ja.
Das ist schon ziemlich heftig. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Denn er hatte ja ein sehr schönes Interview auch dir bei unserem Kongress gegeben und auch eine innere Haltung gezeigt, eine sehr demütige Haltung, wie ich fand. Und jetzt hat er also bei X, früher Twitter, gesagt, ja, es ist wahr, ich gehe in die Schweiz und habe letzte Woche dort meinen B-Ausweis beantragt. Warum? Und was heißt das? Oh, Entschuldigung. Ich bin nicht mehr bereit, sagt Krall, das verkommene System der parteipolitischen Demolierung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu finanzieren. Ich zahle jetzt den größten Teil meiner Steuern in der Schweiz, wo man noch besser mit dem anvertrauten Geld umgeht. Ich gründe mein neues Unternehmen von Anfang an nicht in Deutschland, weil ich niemals in die Lage kommen will, die von Hitler erfundene Wegzugssteuer zu bezahlen.
Ja, früher hieß das unter Hitler übrigens Reichsfluchtsteuer. Auch sehr interessant, hat man damals extra eingeführt, damit die Leute nicht rausgehen. Ja, es gibt viele Parallelen. Ich kann ihn gut verstehen, dass er das so sieht. Denn wenn ich sehe, was dort gerade in Deutschland abgeht, vor allem mit den Ablenkungsmanövern, wo es nicht darum geht, was die Menschen eigentlich angeht, sondern dass man versucht, die Macht irgendwie mit aller Gewalt zu halten über dieses Nebenvehikel und über diese Scheingefechte gegen rechts. Ich habe gestern Abend noch ein langes Interview gesehen in der Weltwoche. Das hat Roger Köppel geführt mit Professor Rupert Scholz, ehemaliger Bundesverteidigungsminister und viele andere Fähigkeiten. Ein hervorragender Verfassungsrechtler. Und der hat mal ganz deutlich gebracht, wie genau diese Verkommenheit in Deutschland mittlerweile gekommen ist. Alleine die AfD als faschistisch zu bezeichnen, sieht er als Umkehr im Rahmen auch von 1984 George Orwell. Die eigentlichen Faschisten sind diejenigen, die den Faschismus vorwerfen und nicht diejenigen, an die das adressiert sind. Hochinteressantes Thema und irgendwann hat man schlichtweg dann auch die Schnauze voll. Wir haben es übrigens noch ganz kurz gesehen an Ken FM, der ja jetzt einen anderen Namen hat, den ich mir nicht merken kann. Und der ist ja neulich, das hatten wir eingestellt, regelrecht ausgerastet bei einem Interview mit Paul Brandenburg. Und ich muss ehrlich sagen, das hat mich tief bewegt. Er ist aus dem Ruder gelaufen, ja, stimmt. Aber im Verhältnis zu diesen vorsätzlichen Maßnahmen, die er hier beschreibt, in Sachen Corona und deren Auswirkungen, Todesfällen, schwersten eben halt Erkrankungen und Nebenwirkungen, da konnte er nicht mehr zurückhalten und hat einfach seinem Herzen Luft gemacht. Das sollte man sich ruhig nochmal ansehen, haben wir bei uns eingestellt. Wir haben erst darüber diskutiert. Ich habe gesagt, doch, ich finde, das ist wichtig, dass das auch mit reinkommt.
Kai Wahn heißt er mit Vornamen. Das ist, glaube ich, sogar sein ursprünglich ganz amtlicher Name. Er ist ja iranischer Herkunft, iranisch-deutsch. Und er hat jetzt seinen richtigen Namen wieder angenommen. Aber ich wollte dich mal fragen, also eigentlich hatte ich gedacht, dass du ganz anders antworten würdest, weil du ja hier immer wieder darauf hinweist, dass die Schweiz zum Beispiel für dich keine Option gewesen wäre.
Nein, natürlich wäre sie für mich keine Option, weil die Schweiz, muss man wissen, ist ja 1848 mit ihrer Verfassung erst so formiert worden. Interessanterweise ist das ein historisches Datum, wo in der Paulskirche in Frankfurt 1848 auch die kaiserliche Reichsverfassung verabschiedet wurde. Da gibt es große Zusammenhänge und die sind sehr wichtig. Das heißt, die Schweiz ist ein zusammengewürfeltes Gebiet aus verschiedenen italienischen, französischen, deutschen und Urschweizer Teilen mit 4 Amtssprachen, Französisch, Deutsch, Englisch und das Romanisch, Italienisch und Romanisch, Entschuldigung. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir sehen, dass dort in diesem internationalen Bereich der Schweiz in Genf die WHO sitzt, die UN sitzt, das World Economic Forum sitzt beispielsweise in Davos oder die Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel, dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob das der richtige Weg ist. Aber gegenüber Deutschland haben wir in der Ist-Situation definitiv eine bessere Situation. Nachhaltig sehe ich sie allerdings nicht.
Die Einäugige unter den Blinden?
Mag sein. Ich muss ehrlich sagen, es wird oft als Schweiz-Bashing gesehen, was ich da mache. Und das ist es ganz und gar nicht, weil ich finde, die Schweiz ist ein so wunderschönes Land, dass es zu schützen gilt. Und es ist hochgradig gefährdet aus meiner Sicht. Und deshalb mache ich mich da auch so stark für.
Eigentlich müsste ja jemand wie Krall, der ja ein großer Finanzexperte ist, ähnlich wissen.
Das weiß er auch, um Himmels Willen, natürlich ganz klar. Wir dürfen eins nicht vergessen, die Schweiz hat im Verhältnis zur Bundesrepublik ein direktes Wahlsystem. Jeder Bürger kann direkt über die entscheidenden politischen Fragen abstimmen. Das ist ganz wichtig, direkte Demokratie. In Deutschland wissen wir, dass die parlamentarische Demokratie eben halt zu einer totalitären Struktur geführt hat. Und wenn wir sehen, dass der Präsident des Bundesverfassungsschutzes Haldenwang untergeordnet ist unter der Führung von Frau Faeser als Bundesinnenministerin. Nochmal, Frau Faeser ist weisungsbefugt gegenüber dem Bundesverfassungsschutzpräsident. Und der ist weisungsgebunden und muss das ausführen. Und jetzt gucke ich mir Frau Faeser an und dann wundere ich mich auch nicht mehr, was da rauskommt.
Ja, lass mich noch mal kurz zu Ende bringen, was Herr Krall hier noch anführt. Er sagt, Herr Haldenwang, Frau Faeser und ihre Spießgesellen können sich ihre Abhörgeräte dorthin stecken, wo die Sonne nicht hinscheint. Er sagt weiter, ich mische mich weiterhin in die deutsche Politik ein und werde weiterhin das politische Versagerpersonal dieser abstürzenden Republik beim Namen rufen. Mit denen habe ich noch nicht fertig. Ich weiß, dass die Schweiz nicht perfekt ist, aber 50 Mal besser als die wörtlich perverse Republik der gegenderten Woken ist sie allemal.
Und da hat er recht, auch aus meiner Sicht. Sie ist mit Sicherheit 50 Mal besser, wahrscheinlich sogar noch mehr als 50 Mal. Aber unterm Strich gesehen, er macht dann nichts anderes wahrscheinlich so ein bisschen als das, was wir machen. Wir fühlen uns ja unserer alten Heimat auch noch verbunden. Und man ist ja auch nicht gegangen, weil man Fernweh hatte, sondern vielleicht sogar, obwohl man Heimweh hatte. Aber man kann manchmal aus sicheren Gefilden mehr für seine Heimat tun, als wenn man dort selbst vorhanden ist.
Man wundert sich ja, wenn wir mit einigen Vertretern der Zeitgeschichte sprechen, die nicht dem Mainstream angehören, dann stellt sich ganz oft heraus, dass die tatsächlich auch in der Schweiz sitzen. Andreas, die Leistungsklasse, die Leistungserbringer aus Deutschland wenden dem Land mehr und mehr den Rücken. Deutschland wurde in wenigen Jahren, nämlich 2 und einem Viertel, deindustrialisiert, die Wirtschaft schmiert ab wie nichts Gutes und die Guten gehen. Das heißt, wenn wir ein Jahr weiterschauen würden, dürfte die Lage noch katastrophaler sein. Das ist ein laufender Prozess, der schon fast wie eine Exponentialfunktion anmutet.
Ja, das sind eben halt die Entwicklungen, wenn die Leistungsverteiler mehr werden als die Leistungserbringer. Es gibt ja zwei Gruppen. Diejenigen, die arbeiten und Leistung erbringen, Mehrwert schaffen, und andere, die von dem Mehrwert abschöpfen und diesen Mehrwert dann eben halt verteilen. Das ist zum Beispiel der Staat. Wenn dann zum Beispiel Politiker sagen, wie Frau Göring, die sagt dann auch zum Beispiel...
Göring-Eckardt heißt die.
Frau Göring-Eckardt meine ich natürlich. Wie Frau Göring-Eckardt, wie die dann beispielsweise sagt, naja, also auch die Beamten zahlen ja letztendlich Steuern. Ja, das mag ja alles sein, aber diese Steuern werden ja vorher erst von anderen Steuerzahlern aus dem Mehrwert erbracht. Und irgendwann kann es dann einfach keiner mehr bezahlen und irgendwann sagen die Leute, ich gebe auf. Wie viele Leute ich hier alleine sehe, die hier bei uns im Exil leben und sich sogar wünschen würden, weil sie Deutsche sind, wir sind ja Kanadier, aber wir kennen viele Deutsche. Und wenn ich dann beispielsweise sehe, wie viele gerne wieder zurückkommen würden, wenn sie eine Chance hätten, und viele sind auch bereit, die Ärmel aufzukrempeln und den Wiederaufbau voranzutreiben. Aber dazu muss natürlich erstmal mit wirklich eisernem Besen aufgeräumt werden in Berlin.
Ich bin mal gespannt, wer diesen eisernen Besen in die Hand nehmen wird. Einer wird es tun, wann wissen wir nicht, und wir freuen uns auf diesen Moment. Denn durch das Thema Klima passiert ja eine ganze Menge. Vor allem in Deutschland und in der EU, während so im großen Rest der Welt immer weniger, ehrlich gesagt, passiert. Aber das EU-Parlament, die gehen mit großen Schritten voran und wollen, solange sie noch am Ruder sind, zerlegen, was man nur zerlegen kann. Und deswegen hat das EU-Parlament in der letzten Woche das faktische Aus von Verbrenner-Lkw beschlossen. Dabei spielen gegenwärtig Wasserstoff- und Elektro-Lkw auf dem Markt überhaupt keine Rolle. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, 96% aller Lkw, die 2023 im EU-Raum verkauft wurden, werden mit Diesel angetrieben. In den kommenden Jahren aber steht der Branche ein beispielloser Umbruch bevor. Und als letzte Woche am Mittwoch das EU-Parlament praktisch das faktische Ende des Verbrenner-Lkw beschlossen hat, wurde dieses entsprechende Gesetz mit 341 Ja-Stimmen bei 268 Gegenstimmen und 14 Enthaltungen angenommen. Das Ganze wird getragen vor allem von der grünen, sozialdemokratischen und liberalen Fraktion. Das Ganze muss noch mit den Ministern der EU-Staaten abgestimmt werden, aber jetzt schon weiß man, es ist mit einer Mehrheit zu rechnen. Andreas, ist das überhaupt zu machen, dass Lkw umgestellt werden vom Verbrenner auf E?
Also zumindest nicht, dass es funktioniert, aber es geht hier um die Abwicklung oder um die Zerstörung der Lieferketten, eindeutig. Ich möchte hier nochmal kurz auf unseren Begriff kommen, die Operation Sunrise, von der wir immer wieder mal sprechen, wo immer wieder mal unter Videos steht dann, ja, Herr Popp, wo bleibt denn jetzt die Operation Sunrise? Ich meine, wie blind muss man sein, es zu erkennen, nicht zu erkennen, was hier abläuft. Kurz zur Operation Sunrise, interessanterweise, die wurde im März 1945 im Rahmen der stattfindenden Kapitulationsverhandlung zwischen deutschen Offizieren und Amerikanern in der Endphase des Zweiten Weltkrieges genannt. Das heißt, das waren die Kapitulationsargumentationen von Deutschland. Und diese Operation Sunrise, die ist wieder in Gang gesetzt worden durch eine Gruppierung von verschiedenen Institutionen, wozu eben halt auch ökonomische Verbände gehören, Herrn Engelhardt zum Beispiel von der Spedition, das ist, glaube ich, der Logistikerverband beispielsweise, Herr Fuß beispielsweise vom IFO-Institut und so weiter. All die kennen das, und wir hatten lange berichtet über unseren Whistleblower, der uns immer wieder informiert hat. Das sind die Dinge, die jetzt gerade laufen. Hier geht es um das Thema Elektroautos. Und da wissen wir, ich habe gerade gesehen, ja, ein interessantes Interview mit Roland Tichy und Fritz Indra. Fritz Indra ist ein Maschinenbauingenieur, Dr. Fritz Indra, so heißt er, von der Technischen Universität in Wien, ein hervorragender Experte für Technik. Der ist interviewt worden und hat ganz eindeutig mal klargestellt, aktuell, auf Tichys Einblick ist das zu sehen, kann man gerne mal anklicken, dass diese Elektroautos überhaupt keine Zukunft haben. Schlicht und ergreifend, weil sie einfach erstens unter Umweltbedingungen dramatische Werte haben, nicht nur die Kinderarbeit, nicht nur die Zerstörung der Umwelt durch Vergiftung beim Abbau von Kobalt beispielsweise.
Heißt das nicht Kobalt?
Kobalt nennt es, ja genau, für, aber ich spreche, Frau Baerbock ist jetzt nicht unsere Zielgruppe hier, die wird es verstehen nur unter Kobalt. Aber das sind eben halt die Dinge und vor allem, dass dieser Elektroautomarkt ja jetzt zum Beispiel schon zusammenbricht, weil er nicht kalkulierbar ist. Ich muss das vielleicht mal ganz kurz sagen. Wenn ich zum Beispiel ein Auto kaufe, ein PKW, bleiben wir nur bei den PKWs, bei den LKWs wird das noch schlimmer, und ich kaufe mir einen PKW und habe den nach 5 Jahren und will den wieder abgeben, der ist nicht mehr in Zahlung zu geben. Händler weigern sich, Elektroautos in Zahlung zu nehmen. Da stehe ich dann da mit meinem kurzen Hemd. Und warum? Weil keiner diese Autos kauft. Und warum das nicht? Weil man nicht wissen kann, in welchem Zustand die Batterie ist. Wenn die Batterie kaputt ist, kann das Auto verschrottet werden. Das teuerste an dem Auto ist diese Batterie. Und jetzt muss man wissen, wenn man in einem solchen Elektroautos diese Schnellladungen vornimmt, wie die meisten das machen auf den Autobahnraststätten, verbraucht die Batterie um ein Vielfaches mehr, als wenn ich sie eben halt langfristig an so eine normale Steckdose ranhänge. Nun weiß ich nicht, wenn ich so ein Auto kaufe, wie hat der Vorgänger das Ding geladen? Oft am Schnelllader, dann kann ich davon ausgehen, dass die Batterie eventuell am Ende ist. Viele Dinge, die unkalkulierbar sind, nach 8 Jahren kann man heute sagen, ist ein PKW mit Elektroantrieb verschrottbar. Und wenn man diese ganzen Grundlagen jetzt zugrunde legt, dann stellt man fest, dass dieses absurde, völlige Fehlexperiment rein aus sozialistisch-ideologischen Gründen heraus resultierte.
Dieses Video, von dem du sprichst, das hatten wir gestern eingestellt. Ihr findet das unter der Lupe, wenn ihr entweder eingebt Indra mit A hinten oder das E-Auto stürzt ab. Also hochinteressant, da wird vor allem auch eine Sache hervorgehoben, weil die europäische Autoindustrie gezwungen wurde, den Verbrenner aufzugeben, sind chinesische Anbieter drauf und dran, jetzt den Markt zu übernehmen. Und da wird aufgeführt, VW, Peugeot, Mercedes sind schon schwach geworden. Volvo gehört mittlerweile dem chinesischen Autobauer Geely. Und es werden mehr Autos in China gebaut als in Europa. Nicht von Chinesen für europäische Unternehmen, sondern von Chinesen für den Export nach Europa.
Ja, das hat sich jetzt geändert. Früher hat man nach China exportiert, heute exportiert China nach Deutschland. Aber auch die Chinesen müssen eines erkennen irgendwann, dass der Verbrennermotor seine Renaissance bekommen wird. Auch die chinesischen Elektroautos sind in kurzer Zeit einfach nur Schrott wert und sind einfach umweltvernichtende Bomben, die da letztendlich konstruiert werden. Und gefährlich sind sie offenbar ja auch überdimensional, dass regelmäßig auch noch diese Dinge abbrennen können beispielsweise. Aber unterm Strich gesehen ist es so, wir haben eine Ideologie und es wird eine Entscheidung getroffen, die Verbrenner abzuschaffen, ohne eine Alternative zu haben. Das ist wichtig. Wasserstoff ist keine Alternative, weil Wasserstoff so umfangreich sein muss, vom Volumen umfangreich, dass quasi jedes Auto einen Anhänger haben muss mit einem separaten Tank, um überhaupt ein paar hundert Kilometer weit zu kommen, weil das eben halt eine sehr undichte ein Kraftstoff ist.
Nun wissen die Klimaideologen das natürlich auch alles. Klar. Oder sie müssten es wissen, Andreas. Dann würde das ja bedeuten, dass im Prinzip damit die Speditionsfirmen große Probleme bekommen, wahrscheinlich viele aufhören müssen, weil ihre LKW das nicht mehr leisten können, was sie im Moment noch leisten. Und damit natürlich viele Lieferketten, ich denke da nicht nur an die Lebensmittelversorgung, sondern an alles, was menschliche Bedarfe sind, ja nicht nur leiden, sondern zusammenbrechen könnten.
Es ist aus meiner Sicht ein ganz klarer Krieg gegen Unternehmungen, ganz speziell in Europa und bei der Autoindustrie speziell in Deutschland. Es ist nicht zufällig, dass selbst Mercedes-Benz als Vorzeigeunternehmen der Bundesrepublik Deutschland, wir waren auf Platz 5 der weltgrößten Ökonomien und wir sind jetzt irgendwo auf Platz 27 oder 30. Das heißt, wir sind überhaupt nicht mehr findbar unter den Ersten. Wir sind völlig runterruiniert und Mercedes-Benz fängt jetzt an im Prinzip und das Wort Konkurs und das Wort Insolvenz nimmt schon immer mehr die Runde in diesen Kreisen auch und wir sehen, wie man sich hier verkalkuliert hat und wenn wir wissen, dass zum Beispiel die ganzen Leasing-Konzerne, die Leasing-Unternehmen genau dieselben Probleme haben, die Leute haben doch die normalen Menschen keine Autos gekauft, sondern die haben sie geleast. Würde ich doch auch machen, weil ich nicht weiß, wie der Restwert sein wird. Früher war es so in den Leasingverträgen, da war sogar das Restwertrisiko noch dem Kunden übertragen. Ich vermute mal, dass das bei den Elektroautos nicht mehr so ist, denn viele Leasinggesellschaften brechen momentan finanziell zusammen, weil sie eben halt Elektroautos gekauft haben, um sie ihren Leasingnehmern zur Verfügung zu stellen. Genau wie die Autovermietung.
Ja, und diese ganzen wirklichen harten Fakten, die können wir wissen, aber viele wollen sie nicht wissen oder wollen sie gar nicht ernst nehmen. Ich habe hier gerade heute ein Zitat gesehen von Wiegald Boning, dem Spaßmacher der deutschen Medienwelt. Und wie er sich über die Krisen äußert, und er scheint ja doch ein bisschen da auch weitergeschaut zu haben, das ist eigentlich symptomatisch für diese Gesellschaft. Er sagt also wörtlich, bei T-Online wird es zitiert, wie erleben Sie unsere heutige Zeit, wird er gefragt, in der immer wieder längst bewiesene Fakten in Frage gestellt werden. Und da sagt er, grundsätzlich habe ich einen verhaltenen Pessimismus. Die Menschheit kann ganz viel, aber das langfristige Überleben hat sie vielleicht nicht drauf. Ich will nicht ausschließen, dass die Menschen ihre eigene Existenz beenden. Aber ich versuche auch sehr erfolgreich, mir meine Laune nicht verderben zu lassen. Vielleicht habe ich das auch in so vielen Jahren genial daneben gelernt, dass man alles nicht ganz so ernst nimmt.
Naja, gut, okay. Was soll man dazu sagen? Das ist selbsterklärend. Das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Also wir nehmen die Situation sehr ernst, bleiben dann natürlich auch dran und vor allem müssen wir uns ja vorbereiten vor dieser Veränderung, die vor uns liegt. Denn da wartet ja noch eine Menge Arbeit auf uns für einen Wiederaufbau. Vielleicht auf einer Ebene, wie wir uns das überhaupt noch gar nicht vorstellen können. Nämlich nicht wieder ein Deutschland aufzubauen mit einer Industrie, wie wir es mal hatten, sondern auf einer ganz anderen Ebene, wo auch geistige Komponenten eine Rolle spielen.
Wir sagen ja auch immer wieder und betonen, weil es uns wichtig ist, dass bei all den schlimmen Nachrichten wir natürlich trotzdem fröhlich bleiben sollen. Hier wäre aber aus meiner Sicht eine Gelegenheit gewesen, dass jemand mit einer bekannten Stimme auch den Finger auf, muss ja nicht in die Wunde, aber vielleicht auf die Wunde gelegt hätte und ein paar Fakten mehr dazu gesagt hätte und vielleicht auch ein bisschen Stoff für den einen oder anderen Mainstream-Denkenden oder Süchtigen hätte geben können, um ins Nachdenken oder auch ins Prüfen zu kommen.
Also wenn ich so sehe, wer mich so alles enttäuscht hat, wenn ich sehe beispielsweise, dass da Animationsfilme gegen die AfD produziert wurden und da finde ich dann unter den Unterstützern im Prinzip einen Atze Schröder, was mich zutiefst erschüttert hat, als ich das gesehen habe, den fand ich nämlich bis gestern noch gut. Und zwar nicht nur, weil er jetzt einfach irgendwie eine andere Meinung hat, sondern weil er sich diesen tatsächlich klar faschistischen Strukturen, nämlich der Ausgrenzung von anderen, mit seinem Namen im Prinzip zur Verfügung gestellt hat. Und ich gehe nicht davon aus, dass das gegen seinen Willen lief. Ich war hoch erschüttert, weil ich ihm doch ein bisschen Intelligenz und vor allem auch Ethik und ein bisschen moralisches gewisse Grundmoral hätte ich ihm zugesprochen.
Schade, dann werden wir ja in Zukunft die schönen Atze Schröder-Witze von dir nicht mehr hören.
Das war gestern, ja.
Ach, das ist ja eine Zäsur in unserem Leben. Wie soll ich damit klarkommen? Ja, nochmal hier auf die Lkw-Meldung zu kommen. Also, was man sich vorgenommen hat da in der EU. Bis 2040 sollen demnach die durchschnittlichen Emissionen neuer Lastkraftwagen im Vergleich zu 2019 schrittweise um ganze 90% gesenkt werden. Noch strengere Maßnahmen sollen für Stadtbusse ergriffen werden. Mit Diesel betriebene Busse dürfen ab 2035 nicht mehr in den Verkehr gebracht werden. Diesel betriebene Kraftwagen müssen also innerhalb von wenigen Jahren massenhaft verschwinden. Wie das gelingen soll, ist weitgehend offen, denn weder elektronisch betriebene Kraftwagen noch Wasserstoff-Lkw sind derzeit konkurrenzfähig, heißt es hier in dieser Meldung von auch wieder mal Apollo News. Die sind wirklich toll. Die arbeiten auf allen Ebenen. Und hier wird auch Verkehrsminister Wissing von der FDP erwähnt. Der hat wegen des Gesetzes offenbar Bedenken und hat jetzt damit gedroht, die Zustimmung Deutschlands zu verweigern, hat aber natürlich gleichzeitig sehr werbewirksam angedroht, dass in Deutschland am Wochenende demnächst schon bald nicht mehr Auto gefahren werden darf.
Ja, also unterm Strich gesehen haben wir ein Problem der Selbstgeißelung. Hier sehen wir einen ökonomischen Suizid, der sozialistisch immer eingeleitet wird, weil dieser planwirtschaftliche Sozialismus kann nicht funktionieren. Wenn etwas funktioniert, dann kann es nur aus der Marktwirtschaft herauskommen, und das bedeutet, es wird ein Bedürfnis versucht zu befriedigen durch technische Entwicklung. Der Weg muss so sein: Es gibt eine alternative Antriebsform, die umweltgerecht ist, die beispielsweise eben nicht so viel Schäden verursacht und so weiter. Von Klimaschutz will ich gar nicht reden, weil ich halte diesen Begriff langsam für kaum noch erträglich, weil das Klima ist nicht mal schützbar, aber egal. Das heißt also, dass wir die Umweltgerechtheit auf jeden Fall haben. Und wenn das dann da ist, dann wird automatisch die alte Technik abgewickelt. Das ist doch logisch. Als der Verbrennungsmotor erfunden wurde, dann fuhr keiner mehr mit der Pferdekutsche durch die Gegend. Aber man hat doch nicht die Pferde verboten und hat dann gesagt, so, und bis in den nächsten 10 Jahren müsst ihr ein Auto erfinden, dass ihr damit fahren könnt. Nein, andersrum wird ein Schuh raus. Und hier sagt man, wir hören jetzt auf mit den Verbrennungsmotoren und jetzt seht mal zu, dass ihr etwas erfindet, womit man dann fahren kann. Man spricht ja von den Elektroautos, obwohl jeder weiß, das funktioniert ja nicht. Das ganze Experiment hat ja bereits versagt.
Aber die EU ist auf der anderen Seite, wie wir letzte Woche ja hier auch erörtert haben, schon wieder auf einem ganz anderen Weg. Also Ursula von der Leyen spricht kaum noch über ihren Green Deal, weil vieles eben zerrissen und verrissen wird, sondern jetzt geht es ja darum, Geld genügend zur Verfügung zu stellen für Rüstungsgüter oder auch weiterhin für die Pharmaindustrie. Und auch innerhalb der EU ist von dem Vorsitzenden der EVP-Fraktion Manfred Weber jetzt gar eine Abkehr von dieser Regelung, dass der Verbrenner weg muss, ins Spiel gebracht worden. Denn immer mehr zeichnet sich ab, sagt er, dass die EU die Verbraucher und Konzerne mit ihrem voreiligen Beschluss ins Fiasko gestürzt hat. Und im Bereich der Forschung haben die europäischen, allen voran natürlich die deutschen Autokonzerne, viel Zeit verloren. Über Jahre wurde die Weiterentwicklung von Verbrennermotoren auf Eis gelegt. Das ging ja eigentlich schon los mit der sogenannten Dieselaffäre. 2014 war das, glaube ich. Und das hat zu höheren Kosten geführt und die Zahl der neu zugelassenen Autos ist rückläufig. Und das droht jetzt natürlich alles für den Lkw-Sektor auch.
Also man braucht nur eins und eins zusammenzählen. Was wir brauchen, ist eine Abkehr von der EU. Wir müssen doch langsam mal erkennen, dass die EU nicht ein Verbindungselement im förderlichen Sinne für die Nationalstaaten der Europäischen Union sind, sondern genau das Gegenteil. Eine lobbygesteuerte Organisation, die ganz klar momentan starke Vernichtungszüge gegen die europäische Wirtschaft und damit gegen die europäischen Menschen fährt. Und ich kann die Stimmen verstehen, die immer lauter werden, die sagen, wir wollen aus der EU raus. Ich meine, Großbritannien hat die EU ja sogar mit initiiert, auch den Euro mit initiiert, um dann nicht dabei zu sein. Und daran erkennt man schon im Prinzip, welche Strukturen der Kriegsführung hier eigentlich eine Rolle spielen. Was wir brauchen, ist dringend einen Zusammenschluss der europäischen Länder, in der alle nationalen Interessen der Staaten mit ihren unterschiedlichen Mentalitäten, Sprachen, Wirtschaftskräften, Währungen einzeln berücksichtigt werden, die dann wieder Auf- und Abwertungsmechanismen haben, um einen gleichmäßigen Wohlstand in Europa zu haben. Wir hatten vor der EU und vor dem Euro einen größeren Wohlstand und eine gleichmäßigere Situation des Wohlstandes, als wir es jetzt haben. Es ist ein reiner Umverteilungsorganisationscharakter, der diese EU hier letztendlich prägt und Interessen, ja, ich sage mal, vielleicht der Diktatoren tatsächlich vertritt, die im Hintergrund das Kapital verwalten. Kapitaldiktatur ist eine andere Form von Diktatur als die politische. Das sollten wir uns immer mehr vor Augen führen.
Sprach der internationale Finanzexperte Dr. Andreas Bopp. Dafür gibt's aber jetzt, Andreas, in Berlin einen Expertenrat, einen unabhängigen, die nennen sich Unabhängiger Expertenrat für Klimafragen. Und die haben jetzt einen Bericht vorgestellt, heute in Berlin, und haben eine deutliche Verfehlung der Klimavorgaben im Verkehrsbereich festgestellt. Also statt den erlaubten 133 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten stieß der Sektor demnach im vergangenen Jahr 146 Millionen Tonnen Treibhausgase aus. Und dieser Bericht, der jetzt heute veröffentlicht wurde, er nennt sich Prüfbericht, bezieht sich auf Daten des Umweltbundesamtes, die im März vorgestellt wurden. Und Andreas, wenn man sich diesen Bericht anschaut, dann, wir gehen da gleich mal rein, sieht man immer irgendwelche könnten vielleicht und voraussichtig und so weiter. So richtig Butter bei die Fische ist noch nicht dabei.
Es ist schlicht und ergreifend alles wirklich dummes Zeug. Man wundert sich, dass erwachsene Menschen mit einem verhältnismäßig ordentlichen Bildungsgrad allen Ernstes mit solch einem Unsinn beschäftigen. Entschuldigung, wenn ich sehe, dass bei Nord Stream 1 und 2, die gesprengt wurden, wo man zufälligerweise dann irgendwann die Ermittlungen eingestellt hat, dass da mehr Schadstoff- oder treibhausschädliche Gase ausgetreten sind, als die Bundesrepublik Deutschland in mehreren Jahren durch die gesamte Industrie rausbläst. Da frage ich mich, ist das da eigentlich schon mit reingerechnet oder lässt man das einfach außen vor? Das sind doch völlig unsinnige Zahlen, die mit der Realität gar nichts zu tun haben. Wir diskutieren hier wie die Schildbürger über irgendwelche Dinge, die wir erfinden, ein Problem, um dann das Problem zu lösen.
Ich möchte aber trotzdem in die Einzelheiten gehen, weil das ist das, was ihr mit Sicherheit heute Abend in den Hauptnachrichtensendungen hören werdet oder vielleicht schon über einen Tag im Radio. Also wie formuliert man das hier? Insgesamt sind die Klimaemissionen im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um rund 10% gesunken. Wäre ja eigentlich eine gute Nachricht. Im Großen und Ganzen bestätigte das sogenannte Expertengremium diese Auswertung. Doch die Experten schätzen, dass die Einsparungen nicht unbedingt auf Entwicklungen zurückzuführen seien, die sich in den kommenden Jahren fortführen würden.
Ja, also man sieht schon, es wird schon wieder der Weg bereitet dazu, an bestimmten Stellen wieder die Wirtschaft zu geißeln, noch mehr abzuwürgen. Offenbar sind die Menschen noch zu fleißig und sind immer noch zu motiviert und haben immer noch nicht aufgegeben, so wie man sich das wünschen würde, um sie dann final einzudampfen. Und genau das ist die gute Nachricht. Die Menschen lassen sich eben nicht so eindampfen, auch wenn wir glauben, es ist eine große Masse. Die große Masse ist tump. Die merkt es eigentlich gar nicht. Und die wenigen, die wach geworden sind, werden immer mehr und die sind aktiver. 3% Aktive können mehr machen als 97 Träge.
Neulich hatten wir ja darüber gesprochen. Die Masse ist tump und trottet dem hinterher, was da oben verkündet wird. Die Aufgewachten sind eine kleine Menge, werden aber immer mehr, werden irgendwann die Masse darstellen und dann werden die Tumpen denen folgen, weil das natürlich diejenigen sind, die dann das Wort angeben.
Das ist dieselbe Situation wie in der DDR. Als 1989 die DDR untergegangen ist, da ging das ja schon in den Vorjahren langsam los. Und die ganzen Extremisten damals in der DDR, Staatsführung und die Mitläufer und die Funktionäre und die Stasis und so weiter, die haben bis zuletzt noch irgendwie gekämpft. Aber als dann plötzlich ein Kipppunkt erreicht war, plötzlich haben sie gemerkt, wir kommen nicht mehr durch. Und dann waren sie eigentlich alle dagegen gewesen. Die ganzen DDR-Funktionäre, die Stasis, haben gesagt, ja, wir haben das nur gemacht, weil wir unter Druck standen. Im Prinzip habe ich ja eigentlich heimlich immer dagegen gearbeitet und so weiter. Es wurde genau dasselbe wieder gemacht. Diese trägen, primitiven Mitläufer, diese gesamten selbsternannten Blockwarte, die es da gab, die sind dann alle umgekippt und waren dann plötzlich alle schon immer dagegen. Aber es gibt ein Gericht, was außerhalb der irdischen Gerichte ist. Und das ist etwas, was man Karma nennt. Und dafür muss jeder dann gerade stehen.
Was ich hier spannend finde an diesem Bericht, ist, dass es geht um vielleicht könnte oder vorsichtshalber oder nicht ganz gesichert. Das sind hier die Daten, auf deren Grundlage gearbeitet wird. Ich will mal die nächsten Sätze hier kurz vorlesen. Auch der Gebäudesektor verpasste sein Ziel nach den Berechnungen des Umweltbundesamtes knapp. Was der Expertenrat angesichts großer Unsicherheit bei den berechneten Daten aber weder bestätigen noch verwerfen möchte. Wörtlich hieß es in der Bundespressekonferenz vom Vorsitzenden Professor Dr. Hans-Martin Hennig, das Umweltbundesamt hätte zu keinen anderen Daten kommen müssen, aber können. Dennoch müsse auch hier nun das gesetzlich vorgeschriebene Sofortprogramm zum Nachsteuern vorgelegt werden. Bis Mitte Juli müssen diese laut den Experten vorgelegt werden. So wurde es auf der Pressekonferenz betont.
Genau. Und wenn das eine Kann-Bestimmung ist, dann ist das keine Muss-Bestimmung. Dann bedeutet das hier, es ist eine Agenda. Die Agenda hat ein klares Ziel und das ist die Deindustrialisierung. Und die muss kommen, so oder so. Das hat nichts mehr mit Wissenschaft zu tun. Das ist reine Willkür, um eine Agenda durchzusetzen, die im Raum steht.
Ja, hier heißt es, wie die Ausgestaltung der Sofortprogramme interpretiert werde, sei jedoch nicht einheitlich geregelt. Man könne diese beispielsweise so auslegen, dass sie bis zum Folgejahr erfolgen sollen. Eine andere Interpretation sieht Finanzierungspläne als Möglichkeit vor. Also es ist, mir erscheint das, Andreas, eher wie reine Willkür. T-Online hat diesen Artikel veröffentlicht und da heißt es am Ende, wenn Bereiche Vorgaben verfehlen, müssen die zuständigen Ministerien der Bundesregierung mit Sofortprogrammen nachlegen. Die jährlich zulässigen Jahresemissionsmengen für einzelne Sektoren wie Industrie, Energiewirtschaft, Verkehr und Gebäude stehen im Klimaschutzgesetz. Die bisher beschlossenen Maßnahmen reichten nicht aus, betonte der Expertenrat.
Also ich werde für Mittwoch mal ein bisschen etwas vorbereiten zum Thema Klimaschutz, wo wir mal auf die CO2-Anreicherung kommen, der sogenannten klimaschädigen Gase, die da letztendlich sind. Und da sprechen wir mal und setzen das Ganze in Verbindung mit den Unterwasservulkanen, die momentan hyperaktiv sind und dadurch alleine die Atmosphäre entsprechend anreichern. Und wenn wir das nämlich zugrunde legen, werden wir feststellen, dass der Mensch überhaupt nichts machen kann, sondern es gibt natürliche Grundlagen wie Wasserdampf, die 70% im Prinzip der gesamten Treibhausgase ausmachen, wogegen wir überhaupt nichts tun können. Und dieses ganze Gebäude ist eine reine Modellierung, im Prinzip eines Spiels. Das ist wie ein Modellbaukasten, wo man sich etwas zusammenbastelt und wenn man weiß, wie es aussehen soll, dann geben sich alle Mühe, dass es auch so aussieht. Das hat nichts mehr mit Fakten zu tun.
So, und jetzt kommen wir zu einem Thema. Ich war ja bei Kontrafunk am Wochenende, gestern am Sonntag, war eine heitere Runde, also sagen wir mal lebendig. Heiter kann man in dem Sinne sagen, dass wir uns alle gut verstanden haben. Der Gerold Markel war noch dabei und dieser Burkhard Müller-Ulrich als Moderator bringt ja immer da sehr schöne Ruhe dabei, da rein. Und da haben wir über ein Thema gesprochen, das ich heute hier nochmal aufgreifen möchte. Da sprechen wir jetzt gerade mal wieder über die Schweiz, Andreas. Da gibt es jetzt ein Klimaurteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Und zwar hatten eine Klage eingereicht Rosemarie Wittler-Welti aus der Schweiz mit einigen Kumpaninnen, die nennen sich ja dann auch, wie nennen die sich? Die Rentnerinnen, ne? Also auf jeden Fall hat diese Frau Wittler-Welti aus Basel ihre Regierung mit einigen anderen Frauen gemeinsam verklagt, weil die zu wenig Klimaschutz betreibe. Und immer wieder haben die Schweizer Gerichte die Klagen zurückgewiesen, aber sie sind gegangen bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Und da wurde jetzt entschieden, die Schweiz tut tatsächlich zu wenig, hält nicht einmal ihre selbstgesetzten Ziele ein und verletzt so die Menschenrechte. Und diese Frau Wittler-Welti, die ihre Regierung kritisiert hat, sie sagt, also das hat bei ihr offenbar System, weil sie hat schon mehrmals die Schweiz verklagt. Einmal hat sie es geschafft mit ihren Leuten, dass ein Atomkraftwerk in ihrer Nähe nicht gebaut wird. Und sie sagt, wir warten immer, bis die EU Erfahrungen gemacht hat und dann gucken wir mal, ob wir nachziehen. Sie ist keine Einzelkämpferin, sie ist Co-Präsidentin, jetzt habe ich es hier, der Klimaseniorinnen. Das ist ein Verein, dem sich mittlerweile 2000 Schweizerinnen angeschlossen haben. Durchschnittsalter 73 Jahre. Und Andreas, wie würdest du, ich komme gleich dazu, was das Urteil alles beinhaltet, wie würdest du das denn einordnen, dass man jetzt praktisch privat, also man muss nur einen Verein gründen, vielleicht kann man es sogar als Person alleine tun, die Regierung verklagt, vielleicht auch irgendwelche Unternehmen verklagt oder den Nachbarn, dass die zu wenig für die Klimaschutzmaßnahmen tun und vor Gericht Recht bekommen.
Naja, man muss jetzt erstmal ermitteln, wie genau ist dieser Verein aufgebaut. Ich habe den nicht recherchiert. Ich höre diese Meldung jetzt auch zum zweiten Mal, nachdem ich das gestern gehört hatte im Kontrafunk. Aber ich habe es mir noch nicht angesehen. Sie kommt aus Basel, die Dame. Es gibt ja immer kurze Wege. In Basel sitzt ja zufälligerweise auch die Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Das ist übrigens die Zentralbank aller Zentralbanken. Die steht noch oberhalb der Federal Reserve, oberhalb der EZB und so weiter. Die meisten kennen sie gar nicht, aber es ist eben halt ein amerikanisches Hoheitsgebiet und dort in der BITS in Basel beispielsweise werden natürlich auch die Interessen der Amerikaner letztendlich mitvertreten oder zu, nicht der amerikanischen Menschen, sondern des Systems, was von USA ausgeht. Und man weiß es natürlich nicht genau, inwieweit es da Zusammenhänge gibt, aber sie dient natürlich genau damit den Interessen. Denn jeder Schaden, der in Europa durchgeführt wird, bedeutet ja im Prinzip eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Stärke in Europa, ob das jetzt in der Schweiz ist. Daher ist die Schweiz eben halt auch nicht das gelobte Land oder ob das in anderen europäischen Ländern ist, das spielt keine Rolle. Und diese frei werdenden Märkte, die dadurch entstehen, kommen den anderen aktiven Märktehaltern eben halt zugute, unter anderem auch USA. Mich wird das nicht wundern, denn sie ist ja offenbar auch kein unbeschriebenes Blatt.
Ja, wie ich schon sagte, sie hat ja auch schon Atomkraftwerke verhindert. Also vielleicht ist sie auch einfach, das ist reine Spekulation natürlich, ein nützliches Instrument, das gewisse große Handlanger der ganz großen Macht einsetzen können. Die Taz schreibt, also glücksbesoffen, kann man nicht anders sagen, die Entscheidung dürfte Wirkung weit über die Schweiz hinaus entfalten. Zum ersten Mal hat ein Gericht etabliert, Klimaschutz ist ein Menschenrecht und Klimaschutzverbände können ihn einklagen. Im Umkehrschluss begehen Regierungen Menschenrechtsverletzungen, wenn sie den Klimaschutz zu stark vernachlässigen. Nochmal an dich die Frage, also wenn man jetzt eine Regierung verklagen kann, weil sie nicht genügend Klimaschutz veranstalten, kann man natürlich auch jeden Nachbarn verklagen.
Naja, man darf ja nicht vergessen, dass diese Klimaschutzgeschichte, die man uns erzählt, das Narrativ, ja eins der größten pseudoökonomischen Strukturen ist, die es gibt. Das ist ja eine Art Ersatzwirtschaft, um Gelder umzuverteilen. Versuchen wir es aus der Sicht zu sehen. Und das kennen wir auch aus anderen Bereichen, dass man die Regierungen zum Beispiel auch verklagen kann, wenn zum Beispiel ein Unternehmen in einem bestimmten Naturschutzgebiet in Europa zum Beispiel keine Müllverbrennungsanlage installieren kann. Dann kann man beispielsweise diese Regierung dort verklagen, weil die Menschen sich dagegen ausgesprochen haben, durch Bürgerinitiativen und so weiter, nach dem Handelsrecht. Und da werden ja natürlich auch wirtschaftliche Interessen vertreten. Und wenn wir sehen, dass es letztendlich um einen Klimamarkt geht, um Klimageld, Klimaverschiebung und Klimaspekulationen, dann wird es auch logisch, dass man dann eine Regierung verklagen kann. Das entspricht so ein bisschen erinnernd den Handelsrichtlinien, die wir schon kennen in anderen Bereichen.
Ganz spannend ist, wie das hier weiter dargestellt wird, nämlich, dass es alles natürlich Auslegungssache ist. Es gäbe keine konkrete internationale Einigung darüber, nach welchem Prinzip die Welt die Klimaschutzpflichten aufteilt, welchem Staat beispielsweise welche Menge an Treibhausgasemissionen zusteht. Aber schreibt die Taz, also die linkslinke Taz, im Grundsatz sei nun klar, dass die Europäische Menschenrechtskonvention auch zum Klimaschutz verpflichtet ist. Und ein sicheres und würdevolles Leben für die Menschen würde durch die Klimakrise immer schwieriger. Es sei nicht ganz sicher gewesen, wie der Menschenrechtsgerichtshof mit dem Thema umgehen würde. Durch die Klage der Klimaseniorinnen hat er nun festgestellt, dass Artikel 8 der Menschenrechtskonvention das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens auch einen Anspruch von Bürgern auf Schutz vor den schädlichen Auswirkungen des Klimawandels umfasst.
Ich finde das interessant, dass man darauf dieser Menschenrechtskonvention hier so rumreitet und das so ganz genau auch durchziehen will, während man im anderen Fall, auch wie der Schweiz, Genfer Flüchtlingskonvention, es eben halt überhaupt nicht so sieht und sagt, jeder kann irgendwo einwandern, wo er lustig ist. Und damit wird natürlich der Platz weggenommen für die Flüchtlinge, die es wirklich gibt. Also eine tatsächlich flüchtlingsverachtende Politik, die wir haben in ganz Europa. Diese gesamte Einwanderungspolitik ist ja flüchtlingsverachtend. Wir werden zwar als Flüchtlinge bezeichnet, sind aber einfach nur Einwanderer und nehmen anderen den Platz weg. An der Stelle wird überhaupt nicht sauber argumentiert. Aber hier bei der Menschenrechte, wo es gerade passt, da muss man es natürlich ganz genau nehmen. Wir spüren es doch ganz deutlich.
Die Frau, jetzt habe ich den Namen vergessen, Doppelname hier, die sagt, dass ihre Arbeit an dieser Klimaklage schon 2015 begonnen hätte. Damals gewann die Organisation Urgenda vor einem Gericht in den Niederlanden und die niederländische Regierung wurde zu mehr Klimaschutz verurteilt. Da ist ja auch einiges im Gange, wenn ich das mit den Bauern mir beispielsweise ansehe. Und hier sagt man jetzt, der Erfolg dieser Klimaseniorinnen vor Gericht ebne den Weg für Klagen gegen die 46 Mitgliedstaaten des Europarates. Das Urteil lese sich ja praktisch wie eine Anleitung.
Ja, und da besteht natürlich der Verdacht, ich sage ganz bewusst wieder Verdacht, keine Verschwörungstheorie, sondern dass der Verdacht auftritt, dass sie eben halt ganz konkret im Sinne des Systems arbeiten und dass sie dafür natürlich dann aus dem Hut gezaubert werden, so wie eine Greta beispielsweise, die dann eben halt die Klimageschichten gemacht hat und verschiedene andere. Die Greta, die angeblich ganz zufällig gefunden wurde, weil sie als kleines Mädchen mit einem Schild irgendwo in Schweden rumsaß und ist dann plötzlich weltweit berühmt geworden. Das Ganze ist immer eine ganz große Show. Und wenn man da hinter die Kulissen guckt, dann wird man ganz schnell fündig.
Nun ist es so, dass die Dinge ja immer offenbarer werden, also ob das Klima ist. Es gibt immer mehr und immer lautere Stimmen gegen diese politisch korrekte Haltung. Es gibt immer mehr Kritiker, die das hinterfragen. Man darf natürlich nichts hinterfragen, dann ist man rechts und rechtsradikal und rechtsextrem. Tun natürlich trotzdem einige. Und wir haben am Wochenende gelesen, Andreas, dass es in Japan ganz massive Proteste mit ca. 100.000 Menschen gegeben hat gegen die Pläne der WHO zu dem sogenannten Pandemievertrag und den internationalen Gesundheitsvorschriften. Und man hat sich da auch gewandt gegen die Folgen der Covid-Impfkampagne. Es heißt, dass dieser Tag hier wirklich ein wichtiger Tag in der japanischen Geschichte sei und dass die Menschen protestiert hätten, nicht nur gegen mögliche weitere Zwangsimpfungen, gegen alle möglichen Krankheiten, die vielleicht sogar erfunden werden könnten, sondern auch gegen die vermeintliche Übervorteilung der Gesundheitsbehörden und eben die Verbindungen zur globalen Pharmaindustrie. Man hat hier das Fehlen von Erklärungen kritisiert für den drastischen Anstieg der überzähligen Todesfälle und fordert Rechenschaftspflicht und Klarheit über die durch Impfungen verursachten Todesfälle. Im Mai, im nächsten Monat, will die WHO das alles eintüten, um globale Macht und Herrschaft über die ganze Welt mehr oder weniger ausführen zu können. Es gibt viele Länder, die sich inzwischen dagegen entschieden haben. Wie ordnest du das hier ein aus Japan?
Also ich finde das hochinteressant, gerade Japan, die ja nun doch sehr hörig sind gegenüber Weisungsbefugten, ob das in den Firmen ist oder ob das in der Politik ist. Und dass die auf die Straße gehen, ist natürlich dann im Umkehrschluss ein Armutszeugnis für Deutschland, wo man nicht in großen Massen auf die Straße geht. Das heißt, sie sind noch höriger als die Japaner das immer waren. Ich freue mich darüber, dass diese Entwicklung stattfindet, dass die Menschen plötzlich sich wieder für ihr eigenes Leben, für ihre eigene Zukunft interessieren. Ich habe das Gefühl, in Deutschland haben die meisten ihre eigene Zukunft komplett aufgegeben, zumindest viele von denen. Und das ist eben halt ein gutes Zeichen.
Es gab dort hochkarätige Redner, Professor Masayasu und der Forscher für moderne Geschichte, Chikatsu Hayashi, die haben im Vorfeld der Demonstration Reden gehalten, die mit frenetischem Applaus bedacht wurden, und haben gesprochen über die besorgniserregende Dynamik zwischen den globalen Gesundheitsbehörden und den pharmazeutischen Agenten. Also, wie du schon richtig sagst, Andreas, es ist ein Zeichen der Hoffnung, dass bei Menschen, die eigentlich wirklich gut gehorchen können, so viel Widerstand entsteht. Ja, und das nächste Thema ist deine Lieblingspolitikerin Ursula von der Leyen. Die ist immer noch EU-Kommissionspräsidentin, möchte auch gerne im Juni wiedergewählt werden. Die Frage ist, ob das wirklich dazu kommen kann und wird, denn sie hat sich wohl einiges zu Schulden kommen lassen, was die Milliardendeals mit Pfizer angeht, die da mal kurz per SMS vorgenommen sein sollen. Und jetzt gibt es umfangreiche Ermittlungen dagegen oder gegen Frau von der Leyen und den Pfizer-Chef Bourla. Das Ganze hat eine neue Stufe erreicht. Darüber berichtet das US-Magazin Politico, und demnach hat die EU-Staatsanwaltschaft die Ermittlungen von der belgischen Staatsanwaltschaft übernommen. Frage, ist das eine gute Meldung oder nicht?
Erstmal ist das eine gute Meldung. Die Frage ist natürlich, inwieweit die Staatsanwaltschaften überhaupt noch agieren können. Das große Problem ist, dass Justitia, das heißt also die Judikative, so stark durch die politischen Tagesgeschäfte beeinflusst wird, dass wir von der wirklichen Waage Justitias, die dort mit der Binde vor den Augen versucht abzuwägen, was wirklich recht ist, so weit weg sind wie schon lange nicht mehr. Und aus diesem Grunde ist es so, dass ich da mir nicht so wahnsinnig viel von verspreche. Aber es ist trotzdem ein erster Weg, denn es geht ja eben halt bei dieser Pfizer-Geschichte, bei diesen Geldern, bei diesen Korruptionsskandalen, die da ja im Raum stehen, ist ja nicht das erste Mal. Die EU ist bekannt dafür, korrupt zu sein, als eben halt Lobbyorganisationen, und Lobbyisten lassen sich natürlich auch gern schmieren. Das ist nun wirklich nichts ganz Neues, und wir werden jetzt einfach mal sehen, was da auf uns zukommt. Ich hoffe, dass hier die Staatsanwaltschaften endlich losgehen in die gesamten Geschichten der Täter oder dem unterstellten Tätern beispielsweise. Es gilt immer die Unschuldsvermutung, ganz klar. Aber strafrechtliche Prozesse sind an den Tag gelegt, weil wir wissen mittlerweile anhand der RKI-Akten, dass es sich nicht um eine falsche Politik handelte, die sich ergeben hat, dadurch, dass man das Wissen nicht hatte, sondern um eine vorsätzliche falsche Politik, weil man es doch wusste oder zumindest wissen konnte. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Der Vorsatz steht im Raum.
Dies hier ist eine Meldung von den Nachdenkseiten. Man sucht in den öffentlich-rechtlichen und in den Mainstream-Medien vergeblich nach diesem Skandal. Also da wird so gut wie nichts berichtet, eher gemauert. Wie es jetzt hier auch weitergeht, weiß man natürlich nicht. Meinst du, dass die EU-Staatsanwaltschaft noch vor den Europawahlen Ergebnisse vorlegen wird?
Ja, mit Sicherheit nicht. Also wenn irgendwo strafrechtlich Ergebnisse vorliegen, dann wird das sein in Amerika bei Donald Trump. Da kann man sicher sein, dass irgendein Prozess vorher noch aus dem Hut gezaubert wird, um auf jeden Fall Schaden zu verursachen. Aber hier geht es darum, den Schaden abzuwenden, in die Länge zu ziehen und so weiter. Das haben wir gesehen, als Herr Lauterbach, der sich ja nun auch durch seine intelligenten Äußerungen einen Namen gemacht hat, sagte neulich, um jetzt über alleine die Schwärzungen auf den RKI-Akten runterzukommen, das werden wir relativ schnell in einem Monat oder so eben halt vom Tisch haben. Ein Monat. Und zwar ein Monat in der Situation, wo es um den WHO-Pandemievertrag geht. Wo bleibt eigentlich jetzt die große Nachfrage bei allen großen Medien? Warum wird diese ganze Pandemie-WHO-Debatte nicht eingefroren, bis die Sachen endlich geklärt sind? Ich wiederhole mich, es tut mir leid, aber so ist es.
Naja, du hast ja auch recht. Und hier wird gemutmaßt bei den Nachdenkseiten, es wird natürlich jetzt im EU-Wahlkampf kaum eine Behörde, eine Razzia im Büro der Kommissionspräsidentin durchführen. Außerdem sei sowieso nicht anzunehmen, dass Frau von der Leyen die Beweismittel inzwischen nicht vielleicht sogar vernichtet haben könnte. Darin habe sie ja schon Erfahrung. Und da Pfizer ein US-Unternehmen ist, dürften sich die Ermittlungen auch auf dieser Seite problematisch gestalten. Das Einzige, was das alles ändern könnte, wäre öffentlicher Druck. Aber wo soll der herkommen, wenn niemand darüber berichtet?
Das große Problem ist ganz einfach, der Erwachungsprozess ist der entscheidende Punkt, damit der Druck erhöht wird. Und es geht auch nicht darum, dass man jetzt auf die Straße geht und schreit und sagt, ich habe die Schnauze voll, das bringt uns jetzt nicht weiter, sondern wir müssen sehen, dass wir mit unseren Gedankenformen noch einmal ganz klar eine Richtung, eine Gedankenzentrale anreichern. Ich habe das oft gesagt, Gedanken sind grobstofflich, wenn auch feiner grobstofflich, keine Grobstofflichkeit. Da gibt es verschiedene Abstufungen. Feinstofflich ist eine völlig andere Art, die hat mit Grobstofflichkeit überhaupt nichts zu tun, ist auch nicht vermischbar. Und das bedeutet, dass wir jetzt mit diesen grobstofflichen Gedanken tatsächlich Felder anreichern und die werden immer größer und die kommen auf alle Denkenden wieder zurück und erhöhen dieses morphogenetische Feld. Es ist so wichtig, diese Zusammenhänge zu verstehen.
Ich sehe hier gerade eine Meldung bei Bild, Andreas. Ja, die Überschrift lautet Einigung, Ausrufezeichen, keine Fahrverbote im Sommer. So, jetzt tanzt natürlich das Volk vor Glück. Sie dürfen weiterhin Auto fahren. Aber wie ist diese Einigung zustande gekommen und welche Kröte muss man denn jetzt dafür schlucken? Also bei Bild heißt es Durchbruch im Ampel-Klimazoff. Und gute Nachrichten für Millionen Autofahrer. SPD, Grüne und FDP haben sich auf eine Reform des Klimaschutzgesetzes geeinigt. Das bedeutet, der monatelange Streit ist vom Tisch. Konkret wurde die Einigung am Sonntagabend nach langen Verhandlungen festgezurrt. Zuvor hatte die Grünen-Fraktion zur Sondersitzung im Bundestag geladen und dort wurde der Kompromiss mitgetragen, gegen die sich die Grünen gewehrt hatten. Und jetzt soll also das Klimaschutzgesetz wie folgt geändert werden. Künftig werden die Schadstoffeinsparungen, also CO2, aller Bereiche, zum Beispiel Wohnen und Verkehr, als ein Gesamtbetrag ausgewiesen. Das heißt, sparen zum Beispiel die Industrieunternehmen mehr CO2 ein, als sie eigentlich müssten, kann dieses Plus zum Beispiel mit dem Verkehrssektor verrechnet werden. Autofahrer können dann auch weniger CO2 einsparen, als eigentlich erforderlich. Verstehst du das?
Also ich glaube, ja, das ist schon verständlich, aber es geht darum, dass dieses Klimaschutzgesetz in dieser Form vor allem durchkommen sollte. Und das war das, was ich neulich schon gesagt hatte, als sie sagten, am Sonntag soll dieses Fahrverbot geben. Ich glaube, es wird nur ein Druck aufgebaut, ein künstlicher, um dieses Gesetz überhaupt reinzubekommen. Und damit hat man ein Vehikel, wo man sagen kann, wir brauchen neue Gelder und machen dafür wieder neue Sonderschulden, die man dann Sondervermögen nennt. Und damit hat man im Prinzip den Haushalt wieder vermutlich um ein paar Milliarden höher geschraubt. Natürlich auf Kosten der Bürger und Steuerzahler. Vermutlich ging es genau darum. Und diese Geschichte war ein Ablenkungsmanöver.
Merkst du was? Wir reden, also geht einfach mal instabil durch den Wandel in unseren Podcast, ja, 3 Jahre zurück. Ja. Da hatten wir ganz andere Probleme. Da ging es nur ausschließlich noch um die Mikrobe und um das Reißen von Lieferketten, weil die Lkw-Fahrer nicht mehr auf den Straßen oder über die Grenzübergänge kamen und so weiter. Und da hatten wir damals öfter gesagt, es könnte sein, dass irgendwann das Klimathema das Ganze ablöst. War natürlich eine reine Verschwörungstheorie. Wir sind jetzt mittendrin, wir stecken in diesem Morast fest. Ich lese euch mal vor, was im Gegenzug noch alles jetzt, welche Kröte noch geschluckt werden muss, damit ihr alle am Wochenende weiter Auto fahren dürft. Also im Gegenzug haben sich Grüne und FDP auf die geplante Verabschiedung des Solarpaket 1 verständigt. Es sieht unter anderem schnellere Planungen und Genehmigungen für Windkraftanlagen an Land vor. Dagegen hatte sich die FDP bisher dagegen gesperrt. Der FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler sagt gegenüber der Bild: Mit der Abschaffung der jährlichen Sektorziele sind Fahrverbote und andere drastische Eingriffe in das Leben der Menschen vom Tisch. Damit beenden wir die Klimaplanwirtschaft der CDU-geführten Bundesregierung, die bis ins kleinste Detail vorschreiben wollte, an welcher Stelle wie viel CO2 eingespart werden muss. Es werde jetzt aber weiterhin 2028 zum Beispiel geprüft, ob auch die übrigen Regelungen im Klimaschutzgesetz abgeschafft werden können, da bis dahin der Emissionshandel das Erreichen der Klimaziele in ganz Europa sicherstelle, seien aus Sicht der FDP-Fraktion keinerlei nationale Vorschriften notwendig. Also man feiert dies als Sieg für die Bürger.
Naja, und vor allem ist es so, man festigt das Klimanarrativ, wenn es immer mehr Gesetze gibt, immer mehr Grundlagen, immer mehr Verordnungen gibt, dann stellt doch keiner mehr in Frage, nach dem Motto um Himmels Willen, gibt es überhaupt diesen sogenannten menschengemachten Klimawandel? Das ist genau die Problematik. Man will den Sack zumachen, weil man kann das ja nachher nicht wieder alles rückabwickeln. Und das ist der Irrtum. Man kann es rückabwickeln und man sollte es auch tun. Und ich glaube auch, dass es passieren wird, weil diese menschengemachte Klimaerwärmung ist nicht nur nicht beweisbar, sondern sie scheint mittlerweile immer absurder zu werden. Und was hier fehlt, sind die wissenschaftlichen Grundlagen und Beweise und nicht nur irgendwelche Modelle, die so viele Variablen drin haben, dass das gesamte Ergebnis, was rauskommt, einfach nur wilde Fantasien sind.
Ja, Andreas, ich danke dir. Wenn ihr vielleicht euch überlegt, warum wir immer wieder auf diesem Thema herumreiten, dann deswegen, wir müssen es tun, weil alles, ob jetzt an griechischen Stränden keine Liegen mehr aufgestellt werden oder an italienischen und französischen Stränden immer mehr Verbote erlassen werden, dass ganze Streifen nicht mehr betreten werden dürfen oder eben auch neue Airbnb-Regelungen, die plötzlich ein Krisenszenario beinhalten, Blackout und Klimakatastrophen. Es betrifft das gesamte Leben der Zukunft. Und je mehr wir aufklären, je mehr die Menschen darüber verstehen, umso eher kann vielleicht auch dieses ganze Affentheater mal aufhören. Andreas, ich danke dir heute wieder.
Ja, gerne. Dann freue ich mich jetzt nochmal auf den Mittwoch und dann bist du unterwegs.
Ja, ihr Lieben. Und wir bleiben euch natürlich trotzdem treu und gewogen und ihr könnt weiterhin mit dieser tollen Berichterstattung retten.
Auch wenn es ein paar Mal jetzt ohne Musik sein wird. Alles Liebe.
Du könntest was singen vielleicht.
Oh, ich singe gut. Ich habe große Häuser leer gesungen.
Es singt für Sie das Niveau.
Genau.
Bis später.